Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Paulina bei mir zu Gast. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Paulina, welche Diagnose hast du denn erhalten?
Ich hatte ein Liposarkom im retroperitonealen Bereich. Also es heißt, hinten schön versteckt zwischen Niere, Bauchspeicheldrüse und der Milz.
Okay, das musst du, glaube ich, ein bisschen erklären, was das ist.
Also musste ich mich selber erstmal natürlich informieren, weil sowas hat man noch nie gehört. Man hat sich nie mit dem Thema Krebs überhaupt auseinandergesetzt davor. Und da habe ich überhaupt auch erstmal mitbekommen, dass es ganz viele verschiedene Arten gibt und ein Sarkom total selten ist. Also den Jackpot hat man bekommen. Genau, das war letztendlich schon 15 Zentimeter groß. Es ist sehr langsam wachsend.
Dein Tumor war 15 Zentimeter groß?
Mhm, ja.
Boah.
Ja, habe ich auch nicht glauben wollen, bis ich es auf den MRT-Bildern gesehen habe.
Okay, aber ein Liposarkom, also du hast ja eben schon gesagt, wo sich das ungefähr befindet.
Genau.
Hast du das irgendwie gemerkt? Ich meine, 15 Zentimeter, das ist ja riesig.
Nee, ich hatte wirklich absolut keine Symptome. Also wirklich, das war ein reiner Zufallsbefund. Also es war wirklich nichts, gar nichts irgendwie. Also es ist halt wirklich komplett versteckt dazwischen gewachsen, hat die Niere so schon nach vorne gedrückt oder nach hinten, ich weiß nicht, irgendwo weggedrückt auf jeden Fall, dass die halt gar nicht mehr an ihrer Stelle saß und auch die anderen Organe schon einfach komplett weggeschoben. Und es war kurz vor der Bauchspeicheldrüse schon dran gewachsen. Ja, und richtig schön versteckt. Also keine Ausbeulung, keine Symptome, irgendwas. Also ich hatte nur Glück. Ich habe 2 Wochen vor den mündlichen Abschlussprüfungen hatte ich mal Fieber und Schüttelfrost und bin halt zum Arzt gegangen und dachte, ja, okay, vielleicht eine kleine Erkältung, keine Ahnung, ist jetzt blöd wegen der Abschlussprüfung, aber vielleicht kannst du zu Hause nochmal lernen, weil so schlecht ging es mir an sich nicht. Ich hatte wirklich nur Schüttelfrost und Fieber und dann hatte ich zum Glück eine andere Hausärztin, so eine Assistenzärztin und das war, glaube ich, wirklich meine Rettung, weil die war richtig auf Zack. Ich bin der auch so unfassbar dankbar, dass ich die hatte, weil die hat auch Blut abgenommen. Die Blutwerte kamen dann auch am Nachmittag zurück. Die hat mich direkt angerufen und meinte, die sind so schlimm, ich muss jetzt am Wochenende noch ins Krankenhaus, weil sie meinte, sie will mich so mit den Blutwerten nicht übers Wochenende zu Hause lassen. Und ich saß da zu Hause am Tisch mit meiner WG und war so, Leute, ich muss ins Krankenhaus, weil ich das überhaupt nicht fassen konnte, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das jetzt so kommt alles. Ja, und dann ging die ganze Tortur los.
Boah, krass. Also du hast keine Symptome, keine Beschwerden gehabt, aber dein Tumor war schon 15 Zentimeter groß. Ich fasse das nur für mich nochmal kurz zusammen. Ein Sarkom ist ja ein Weichteilgeschwülst oder wie kann man das sagen, was einfach so im Körper wächst?
Ja, genau. Also irgendwie ist das vom Bindegewebe und so wächst das Sarkom ja heraus und oder halt eben Fett, also Lipo bedeutet ja Fett. Also es war einfach nur so ein Fettgeschwulst bei mir, die sich da irgendwie aus dem Bindegewebe vom Bauch oder der Niere irgendwie, glaube ich, dann ernährt hat, weil es war an der Niere schon dran gewachsen. Es kam halt alles im Nachhinein halt erst raus. Ja, irgendwie so. Und dann hat sich das halt einfach so vermehren können. Also die Ärzte meinten auch, es muss da schon seit Jahren wachsen. Also ich weiß auch nicht, wie lange ich das schon hatte, dass das jetzt irgendwie rauskam, bis es jetzt irgendwie rauskam.
Das ist irgendwie total gruselig, oder? Die Vorstellung, dass da in deinem Körper sowas wächst und du merkst es nicht. Also ich meine, das ist ja eigentlich das Tückische an Krebs. Das erzählen ja ganz viele, dass es nicht weh tut oder so, ne? Aber also 15 Zentimeter, ich zeige das hier gerade so mit meinen Fingern. Ich finde das riesig.
Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet.
Nee, also das kann ich mir total vorstellen. Paulina, wie alt bist du denn? Oder wie alt warst du denn zur Diagnose?
Also die Diagnose habe ich letztes Jahr im Juni bekommen, oder da wurde es zum ersten Mal aufgestellt. Das Offizielle war dann erst im September nach der zweiten Operation. Und ich bin jetzt 27, aber damals war ich 26 noch.
Also auch noch super jung.
Ja. Und auch keine Krebsvorfälle irgendwie in der Familie davor, also halt eine Person, aber ansonsten wirklich haben wir, glaube ich, andere Probleme als die Krebserkrankungen. Damit habe ich auch nie gerechnet, dass sowas bei mir kommt in dem Alter und mit der Familienvorgeschichte und ja.
Naja, da spielt ja auch Krebs eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ne, in dem Alter. Also wenn ich da mich zurückerinnere, also habe ich mich da noch nicht ansatzweise mit dem Thema Krebs befasst. Und gerade wenn das auch jetzt irgendwie im Umfeld, im familiären Umfeld und so weiter nicht vorkommt.
Ja.
Okay, aber du hast jetzt die Einweisung ins Krankenhaus gehabt von deiner Ärztin. Wie ging das weiter?
Genau, dann bin ich natürlich auch am nächsten Tag ins Krankenhaus und die wollten, also die dachten halt dann, also meine Ärztin ist auch davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich einfach einen sehr schlimmen Beckenentzündung habe. Und weil die Werte, also ich glaube, die Leberwerte waren nicht in Ordnung, die Nierenwerte waren nicht in Ordnung und das, was ich an Urinwerten abgegeben hatte, konnte man schon nicht mehr Urin nennen, weil es halt wirklich von den Werten so schlimm war. Und genau, 39 Grad Fieber und das alles. Und das hatte sich auch das Wochenende dann noch richtig zugespitzt. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Also so an dem Tag, wo ich zur Ärztin gegangen bin, dachte ich mir, oh Gott, jetzt tue ich nur so, als wenn ich irgendwie krank wäre. Und ja, das kann doch alles nicht sein. Und das, so schlimm geht's mir ja gar nicht. Und ob ich überhaupt übertreibe, jetzt zum Arzt zu gehen wegen ein bisschen Fieber und Schüttelfrost. Und das war aber am Wochenende. Also ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt, weil ich so geschwächt war. Ich wollte die ganze Zeit nur schlafen. Ich hatte 39 Grad Fieber. Ich habe so geschwitzt. Also es war wirklich, das habe ich noch nie irgendwie gehabt davor. Und dann war ich schon so, okay, gut, vielleicht ist es doch nicht nur übertrieben von mir. Und dann bin ich halt in die Uniklinik erst bei uns gegangen. Und die haben nochmal Blut abgenommen und haben dann die ganze Zeit vermutet irgendwie, also die haben 1000 Vermutungen aufgestellt, dass ich halt, wie gesagt, diese Nierenbeckenentzündung habe. Dann war es irgendwie bis zu Hepatitis, dachten die dann irgendwie, weil die Leberwerte ja auch so schlecht waren. Und dann irgendwie letztendlich bin ich mit einer Gastroenteritis entlassen worden. Und es war halt wirklich, es haben 5 verschiedene Ärzte mit einem Ultraschallgerät auf meinen Bauch oder halt diesen Bereich der Niere da geschaut oder beide Bereiche, da wusste man ja nicht, welche Seite es ist. Und haben immer wieder mit dem Ultraschall versucht, irgendwas zu finden. Alle gesagt, da ist nichts. Haben dann sich die Blutwerte angeschaut. Haben dann so ein Gesicht. Ich habe es ja nur immer gesehen. Ich lag da 5 Stunden auf dieser Liege. An sich, es ging wirklich schnell, das muss ich sagen. Aber ich lag halt dann wirklich 5 Stunden auf dieser Liege, weil immer wieder verschiedene Ärzte kamen und drauf gucken wollten. Und dann diese Blutwerte im System gesehen haben. Und dann so, oh nee, da muss irgendwas sein. Wieder drauf geguckt haben. Dann kam nochmal ein anderer Arzt. Genau das Gleiche. Wieder drauf geguckt, wieder die Blutwerte gesehen. Nochmal geschaut, ob irgendwas zu finden ist. Aber ja, dann, wie gesagt, haben sie mich einfach gehen lassen mit einer Gastroenteritis.
Krass.
Ja, und dann bin ich halt am Montag, da waren die Symptome mittlerweile fast komplett weg. Ich hatte kein Fieber mehr, ich hatte keine Bauchschmerzen mehr, ich hatte nichts mehr. Also es war alles komplettes Wochenende rausgeschwitzt wahrscheinlich und danach gar nichts mehr. Und da bin ich dann wieder zur Hausärztin gegangen und die hat gesagt, also die ist fast aus allen Wolken gefallen, dass sie meinte mit den Blutwerten, dass die mich entlassen haben. Und dann meintest du, ja, wusste jetzt auch nicht, was ich machen soll, weil ich war so richtig, also ich wusste nicht, dass das so ein Aufruhr irgendwie wird. Ich dachte halt einfach, ich kriege jetzt eine Woche eine Krankschreibung und dann gehe ich wieder auf Arbeit und schreibe meine Prüfung. Aber ja, genau. Und dann bin ich, also genau, dann hatte sie nochmal einen befreundeten Arzt irgendwie oder jemanden, den sie kannte, gesagt, dass ich dorthin gehen soll, sofort auch. Hat eine Überweisung geschrieben, hatte dort schon angerufen. Dann bin ich durch die ganze Stadt gefahren, um zu diesem Arzt zu gehen. Der hat dann auch nochmal versucht, irgendwas zu finden. Genau das gleiche Spiel, hat die Blutwerte gesehen. Auch mit dem Ultraschall konnte er nichts finden und hat mich auch wieder gehen lassen. Dann habe ich die Hausärzte angerufen und die meinte, nee, das machen wir so nicht. Und dann hat sie für mich eine Überweisung und hatte dann auch schon in einem anderen, kleineren Krankenhaus in Leipzig dann Bescheid gesagt, dass ich komme. Und dann bin ich halt dort rein. Und die haben mich auch sofort, also das wird ja immer nach diesem Triage-System da irgendwie bewertet. Und ich bin auch, glaube ich, nach 10 Minuten dran gekommen. Und für mich war das alles irgendwie so komisch, weil ich hatte ja keine Symptome mehr. Und dann direkt irgendwie so dran zu kommen und dann, dass da alle so auf Alarm irgendwie geschaltet sind, war irgendwie komisch. Und dann haben da auch wieder die Ärzte natürlich dann drauf geschaut, was jetzt zu tun ist. Und dann hatten die auch überlegt, ob ich nach Hause gehe, ob sie mich doch da behalten. Und die haben mich Gott sei Dank da behalten. Und dann hatte ich ein paar Tage, also ich war, glaube ich, 2 oder 3 Tage dann in dem Krankenhaus nochmal und haben die alle möglichen Organe auch nochmal durchgeschaut und dachten halt dann, dass ich Gallensteine haben könnte wegen der Blutwerte. Dann haben die halt diesen Test gemacht, wo die Galle durchgeschaut wird, ich weiß es nicht. Und dann haben die halt endlich mal ein MRT gemacht und dann, ja, habe ich auch nur noch diesen Moment vor Augen, wo ich halt so eigentlich relativ fröhlich und eigentlich nur wartend, dass ich endlich gehen kann, weil ja, wie gesagt, nichts mehr war an Symptomen. in diesem Krankenhausbett saß und dann kamen zwei Ärzte rein, haben sich vor meinem Bett gesetzt, waren ganz lange ganz ruhig und ich dachte mir so, um Gottes Willen, was geht denn, also was passiert jetzt, was wollen die mir sagen? Sagen mir fällt okay, Gallenstein, ich muss operiert werden. Irgendwie sowas hatte ich gerechnet, also nie im Leben damit. Und dann sagen die mir, Frau Zumpe, es tut uns sehr leid, aber wir glauben, dass Sie Krebs haben. Und es ist alles danach ist komplett an mir vorbeigerauscht. Ich weiß nichts mehr irgendwie richtig. Ich weiß nur noch, dass ich als erstes meine beste Freundin angerufen habe, um ihr das zu sagen und da das selber nicht realisieren konnten, wir beide nicht realisieren konnten. Ja.
Oh, das ist ja, also das stelle ich mir so krass vor.
Ja.
Heißt das, dass man dieses Liposarkom mit dem Ultraschallgerät einfach nicht sehen kann?
Nee, ich glaube, die haben vielleicht alle selber damit nicht gerechnet, dass das sein könnte, weil letztendlich in diesem kleineren Krankenhaus, also dazwischen ist noch ganz, ganz viel anderes passiert, aber letztendlich dann in diesem kleineren Krankenhaus, die haben sich mir dann auch angenommen, nachdem ich darum gekämpft habe, da auch genommen werden zu können und alles und da reinzukommen, weil es ja an sich kein Sarkomzentrum war. Und da haben Medizinstudierende drauf geschaut und haben das Ding gefunden und mir das auch alles genau erklärt, wo das sitzt und dass man das hier sehen kann. Und die waren total aufgeregt, weil es auch, glaube ich, für die jetzt nicht irgendwie was Normales war, weil ja, wie gesagt, kein Sarkomzentrum, überhaupt generell kein Krebszentrum dort in diesem Krankenhaus. Und dann haben wirklich drei verschiedene Medizinstudierende immer drauf geschaut und mir das alles genau zeigen können, wo das sitzt. Und dann dachte ich mir so, gut, und 7 andere Ärzte davor, die fertig sind, Berufserfahrung haben, haben es nicht finden können, wenn das Medizinstudierende im, keine Ahnung, also gerade in ihrem Praxisjahr finden können. Ja.
Naja, wenn du das gerade noch studierst, bist du vielleicht offener auch für andere Dinge. Ich glaube, wenn man so lange Berufserfahrung hat, dann rechnet man vielleicht auch mit dem oder mit dem und ist dann gar nicht mehr, ich weiß nicht, vielleicht gar nicht mehr so flexibel für was da vielleicht noch sein könnte, weil es einfach so unwahrscheinlich selten
ja,
ist. Also ich sehe hier gerade das Liposarkom, dass es so selten ist, dass es nur etwa bei 2, also dass es nur ungefähr 2,5 Neuerkrankungen pro Million Einwohner im Jahr gibt.
Ja.
Also
schön.
Um Gottes Willen, das ist ja, also es ist ja unfassbar unwahrscheinlich, dass jemand daran erkrankt.
Ja.
Und damit werden die Ärzte einfach nicht gerechnet haben.
Das denke ich auch, ja. Vor allem gerade bei so einer jungen Person. Ich glaube, es sind auch eher so ab 50, 60-Jährige, die das dann, wenn dann bekommen.
Das sind dann die Älteren in der zweiten Lebenshälfte, ne? Und dann auch mehr Männer als Frauen.
Wahnsinn.
Das ist ja unfassbar.
Ja.
Aber die haben dir das also gesagt und hast du erstmal gegoogelt? Also ich meine, was hast du gemacht? Du hast deine Freundin angerufen. Aber wenn man so eine Diagnose kriegt, ja, die so unwahrscheinlich ist, macht man sich dann selber nochmal auf die Suche und googelt, ob das überhaupt sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe in dem ersten Moment überhaupt nicht gegoogelt, weil ich dachte, das passiert gerade nicht wirklich, nie im Leben. Und dann bin ich erstmal zu meinem Freund gefahren, hab dem das erzählt und der konnte das auch gar nicht fassen, weil wir alle nicht damit gerechnet hätten, dass wenn ich aus dem Krankenhaus wiederkomme, dass ich mit der Diagnose da entlassen werde. Mhm. Genau, und dann hat halt die Googelei auch angefangen, dass ich halt dann viel nachgeschaut habe. Und dann dachte ich mir auch beim Googeln schon, ach, als ob, das habe ich nicht, das ist das nicht. Nee, und da hat man die und die Symptome, ach, das habe ich auch alles nicht. Bei mir ist doch alles in Ordnung, ich kann das nicht haben. Und ich dachte halt wirklich, also bis, ich weiß gar nicht, also so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, immer noch nicht. Aber ich dachte wirklich wochenlang, dass die Ärzte irgendeinen Fehler gemacht haben und dass es eher übertrieben ist, auch als dass es das wirklich sein kann. Also, dass ich nie im Leben habe ich Krebs oder dieses Liposarkom auch.
Ja. Okay, aber nachdem du jetzt also diese Diagnose erhalten hast und wieder nach Hause entlassen wurdest, war ja sicherlich klar, dass da eine Behandlung erfolgen muss.
Ja. Ich hatte dann auch, also das Krankenhaus hat sich sehr gut darum gekümmert, die hatten direkt einen Sprechstundentermin halt wieder in der Uniklinik, weil die ja ein Sarkomzentrum ist, organisiert und dann war ich auch dort und der Arzt hat sich dann auch mal mit mir hingesetzt und gemeint, ja, gucken wir hier, das könnte es irgendwie sein. Und da habe ich auch zum ersten Mal die MRT-Bilder gesehen und dann auch gesehen, wie groß das eigentlich wirklich ist und was da in mir drinne auch sitzt und wächst und, ja, weiß ich nicht, weiter wächst irgendwie. Und da meinte er so, ja, also an sich, die sind sich nicht mal sicher, ob es das wirklich ist. Deren Meinung nach wird jetzt erstmal eine Biopsie gemacht. Und da hatte ich auch, glaube ich, also es ging wirklich alles recht schnell, war ich eine Woche später dann auf dem Biopsietisch. Und diese Biopsie war so schlimm für mich, dass ich nichts mehr von diesem Tag weiß. Also ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß nicht, wie lange ich im Krankenhaus war. Ich weiß nur noch, wie ich da lag Und dieser Chirurg oder Arzt, ich weiß nicht, was es war, der hat diese Betäubungsspritze, ohne vorher mit mir zu sprechen, einfach in diese linke Flanke halt reingerammt. Ohne, also wirklich, man kann ja davor sagen, so Achtung, jetzt irgendwie passiert's, keine Ahnung, oder jetzt betäube ich die Stelle, es wurde nicht mit mir gesprochen. Und ich habe auch nur mitbekommen, dass er schon angefangen hat mit dem Ausstanzen, als ich dieses Stanzgeräusch gehört habe.
Um Gottes Willen.
Ja, weil halt niemand mit mir geredet hat. Und dann wurde ich halt, also es war so eine CT-gestützte Biopsie. Und dann wurde ich halt immer wieder in die CT-Röhre reingeschoben, wieder raus. Dann wurde weiter gestanzt. Und ich glaube, 5-mal wurde gestanzt dann. Und dann das Erste, was ich irgendwie gehört hatte, war, ja, wir sind fertig. Und dann weiß ich ab dem Moment wirklich nichts mehr. Also ich habe nur noch auf dieser Liege irgendwie geweint, weil ich mir so dachte, wie zum Teufel bin ich in diese Lage gekommen?
Das klingt schrecklich.
Ja, also die Biopsie war wirklich traumatisch.
Ja.
Ja.
Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass du gar nicht so richtig aufgeklärt warst?
Nee, überhaupt nicht. Also das war wirklich, also ich setze keinen Fuß mehr in die Uniklinik rein. Da sind noch ganz viele Sachen danach auch passiert, deswegen
Das tut mir total leid.
Ach, alles gut, danke.
Nee, aber ich meine, du bist ja in einer Situation, ja, wo du ja eigentlich total hilflos bist, weil du hast keine Ahnung, was da passiert. Und aber das ist tatsächlich leider gar nicht so selten, dass die Patienten dann wie so eine Nummer tatsächlich behandelt werden.
Ja.
Und ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass es bei dir, da es ja sowas Seltenes war, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen extremer war.
Ja, und wahrscheinlich das Seltene und dazu, dass ich halt super jung bin für so eine Diagnose. Mhm. Ja, und nach der Biopsie, ich habe, glaube ich, an dem Tag, wo ich meine mündliche Abschlussprüfung hatte, habe ich dann den Biopsieanruf bekommen, dass die Biopsie nicht ausreichend war und dass ich nochmal eine Biopsie machen muss. Und ich war so fertig, ich dachte mir so, was, es kann doch nicht sein, dass man 5-mal gestanzt hatte, das Ding ist 15 Zentimeter groß, wie? Und dann hatte ich dann ein paar Tage später halt wieder den Termin.
Wieder in dem gleichen Krankenhaus?
Ja, weil nur das halt das Sarkomzentrum war, wo ich halt hin musste ständig, weil ja diese Sarkom, also es sind ja, weil es halt so selten ist, gibt es halt wirklich, es gibt keine, ich glaube, es gibt Richtlinien, aber keine Leitlinien, glaube ich. Und deswegen muss man dann halt irgendwie wirklich immer in so ein spezialisiertes Zentrum eigentlich gehen und muss es von den Ärzten halt behandeln lassen, weil man halt der Meinung ist, dass die halt wenigstens schon ein paar Sarkomfälle hatten und damit dann halt irgendwie besser umgehen können oder halt irgendwie schon mehr gesehen haben, um zu wissen, wie manches vielleicht irgendwie fortlaufen könnte oder wie manches dann irgendwie behandelt werden kann. Aber das kann ich von dem Krankenhaus wirklich nicht sagen.
Hast du das einmal angesprochen, dass du dich da total schlecht behandelt fühlst?
Ja, das habe ich auch gesagt. Also, das habe ich dann an dem Termin gesagt, wo die zweite Biopsie sein sollte, bin ich halt wieder ins Krankenhaus hin. Dann wurde plötzlich gesagt, das habe ich nämlich auch schon von einigen dann auch gehört, dass halt bei denen das genauso abgelaufen ist, dass die auch dachten, die gehen zur zweiten Biopsie hin und plötzlich hieß es, ah nee, doch keine zweite Biopsie, wir operieren gleich oder wir warten. Das können sie sich aussuchen.
Hä?
Und ich war so, oh, was? Also, hä? Also das, und dann saß ich davor und habe ich auch gesagt, so, aber ich weiß doch überhaupt noch nicht, was es ist. Ich kann doch jetzt keine Entscheidung treffen. Ich habe doch kein medizinisches Wissen an sich, also ich kann das doch jetzt nicht entscheiden, was ich jetzt machen soll, ob ich jetzt ein halbes Jahr warte und das vielleicht alles schlimmer macht oder ob ich es rausholen lasse und gar nicht weiß, was passiert, was es ist, was irgendwie überhaupt dann weiterläuft. Also es war ganz schlimm dort.
Du hast in diesem Klinikum, wo die Biopsie gemacht wurde, da hatten die am Anfang nicht erkannt, was du hast. Dafür bist du in ein kleineres Krankenhaus gegangen.
Genau.
Die haben dann gesagt, es ist das und das. Und dann bist du wieder in das andere Krankenhaus gegangen, in die Uniklinik. Und die wollten jetzt sozusagen die weitere Behandlung durchführen.
Ja, genau. Weil das kleinere Krankenhaus halt nicht diese Spezialisierung hat. Und deswegen sind die auch, glaube ich, dazu verpflichtet, mich halt immer wieder in dieses Sarkomzentrum schicken zu müssen.
Okay, weil sonst hätte ich gedacht, warum bist du nicht da wieder hingegangen?
Ja, ich wollte auch auf Krampf dort in dieses andere Krankenhaus, weil ich mir dachte, wenn ein Sarkomzentrum nicht anerkennt, dass es ein Sarkom sein könnte und das kleinere Krankenhaus, die nicht mal spezialisiert darauf sind, schon, dann fühle ich mich auch so nicht wohl. Und ich hatte, glaube ich, generell in meiner Situation ganz, ganz viel Glück im Unglück und die richtigen Leute an meiner Seite, weswegen das irgendwie alles dann gut gegangen ist, weil ein Kumpel von mir, der hatte dann nämlich einen Kontakt und meinte, komm, stell dich doch einfach mal bei dieser Onkologin vor. Und die war auch an dieses kleinere Krankenhaus halt angebunden, also arbeitete viel mit dem zusammen auch. Und da bin ich hingegangen und die hat dann nämlich, also die mittlerweile hatte diese Uniklinik dann eben gesagt, das ist nichts, weil ja die Biopsie negativ war, weil die dann plötzlich doch behauptet hatten, dass es ausreichend war, die Biopsie, und das ist nichts und das ist nur was Gutartiges und das war nur Fett, was die da biopsiert haben. Und deswegen denken die, dass es ein, jetzt kommt noch so ein medizinischer Begriff, ein Angiomyolipom ist. Mhm. Also quasi wirklich nur ein Fettbatzen aus irgendwelchen Geweben, glaube ich, noch oder so. Und da hatte ich auch angefangen, viel zu googeln, weil ich dachte, ja gut, das klingt ja wenigstens gut, das ist ja was Gutartiges, das holt man einfach raus und dann ist alles gut. Und dann habe ich schon die Symptome gegoogelt und wie das irgendwie aussehen sollte und habe mir so viele MRT, also ich habe ein halbes Medizinstudium gefühlt abgeschlossen und ganz viel gegoogelt, ganz viele MRT-Bilder angeschaut und auch in meiner WG war auch ein Medizinstudent, der hat sich das dann auch nochmal angeguckt und so und dann kannten plötzlich alle Leute irgendwelche Ärzte, die auch nochmal drüber geguckt haben und irgendwie zusammen sind wir dann auch auf den Entschluss gekommen und dachten uns, das kann nicht dieses Angiomyolipom sein, weil das wird, glaube ich, auch maximal 8 cm groß und das ist schon wirklich sehr, sehr groß. Und eigentlich, also es hat nichts auf dieses Angiomyolipom gepasst, was im Internet stand zumindest. Aber die Ärzte waren halt fest der Überzeugung, das ist es. Dann habe ich mir eine Zweitmeinung aus anderen Krankenhäusern noch geholt. Also genau, zwei anderen Krankenhäusern. Und die haben sich halt komplett auf diese Biopsie verlassen. Die haben mich nicht angeschaut. Die haben mir einfach nur einen Anruf gegeben und meinten, ja, wir haben das jetzt hier in unserer Sarkom-Sprechstunde besprochen. Das ist kein Sarkom, das ist auch ein Angiomyolipom, was Gutartiges. Und einfach eine Kontrolle in einem halben Jahr. Mhm. Und ich war so richtig verzweifelt, weil ich mein Bauchgefühl gesagt hat, so, das ist es nicht. Aber irgendwie, wenn das so diese renommiertesten Krankenhäuser dann irgendwie sagen, ja, das ist nicht Krebs, dann glaubst du das ja auch irgendwann. Genau, und dann bin ich halt eben zu diesem Kontakt zu der Onkologin gegangen und die hat sich das auch nochmal angeschaut und war halt auch erst so, boah, sie glaubt auch nicht, dass das was Gutartiges ist, aber wenn das halt alle sagen, dann muss sie sich darauf auch verlassen. Und dann habe ich halt irgendwie auch echt lange mit der geredet und meinte so, aber ich habe dabei kein gutes Gefühl. Und dann meinte sie auch irgendwann dann, na okay, warte mal. Und dann hat sie halt den Chirurgen, der mich letztendlich auch operiert hatte, angerufen, hat ihm die MRT-Bilder geschickt und am Telefon meinte er noch so, also war schockiert, dass da bisher nichts gemacht wurde, wie groß das ist und dass es sofort raus muss. Und ich war so, okay. Und dann meinte er aber, dass das aber viel zu groß wäre, um zu operieren. Das heißt, es muss davor embolisiert werden, also quasi die Blutgefäße zu dem Tumor abgekapselt werden, weil wenn man das nicht machen würde, könnte es in mir platzen und ich könnte an inneren Blutungen sterben.
Okay, aber warte mal, lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Wir waren stehen geblieben, als du wieder in die Uniklinik solltest und die zu dir gesagt haben, nee, wir brauchen jetzt doch keine Biopsie machen, aber wir können es gleich operieren.
Ja.
Hast du dich dafür die OP entschieden?
Also die hatten mir das ja freigestellt, entweder ein halbes Jahr warten und die machen da ein Kontroll-MRT oder halt direkt operieren. Und ich hatte halt gar kein Vertrauen mehr in die Uniklinik, deswegen habe ich gesagt, also ich habe erstmal diesen Termin gemacht, der war dann, glaube ich, 2-3 Wochen später und habe während der Zeit aber mir Zweitmeinungen geholt und den OP-Termin dann aber abgesagt, weil ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe, weil die eigentlich ja bis dahin nichts richtig gemacht hatten, meiner Meinung nach. Und auch, ich wollte halt für die Zweitmeinungen auch meine Unterlagen alle abholen und war dann halt im Krankenhaus und plötzlich hieß es, dass es mich gar nicht gibt, also dass meine Unterlagen nicht zu finden sind. Dann haben die nach einer Dreiviertelstunde meine Unterlagen gefunden, aber dann hieß es plötzlich, dass die unvollständig sind und dass das alles noch nicht fertig ist und der Arzt dann noch nicht diese fertigen Entlassbriefe oder so geschrieben hatte. Und ich saß dann, glaube ich, 1,5 Stunden dort in diesem Zimmer, bis ich meine Unterlagen bekommen habe.
Krass.
Ja, um damit eine Zweitmeinung mir holen zu können.
Aber eben gerade hast du ja gesagt, dass deine Onkologin, also die Onkologin deines Vertrauens, mit einem Chirurg telefoniert hat. Wann hat denn der Chirurg irgendetwas an dir operiert, um da ja seine Meinung zu sagen zu können?
Also der hatte noch gar nicht an mir. Das war wirklich nur, der hat die MRT-Bilder gesehen und war schockiert, wie groß es ist und war, glaube ich, der kam irgendwie aus, also der, ich glaube, der hatte einfach sehr, sehr viel Ahnung und vielleicht auch schon ein paar Fälle gesehen, ich weiß nicht, aber der hat direkt geäußert, dass er nicht glaubt, dass das was Gutartiges ist und der hat nur die MRT-Bilder gesehen.
Das war jetzt quasi noch im Verlauf deiner Zweitmeinung.
Genau, also so am Ende, nachdem schon alle eigentlich gesagt haben, das ist was Gutartiges, war ja trotzdem noch mein Bauchgefühl halt eben dass ich nicht geglaubt habe, dass es dieses Angiomyolipom ist.
Ja.
Nachdem ich alle Zweitmeinungen hatte und, wie gesagt, dieses Bauchgefühl noch hatte, bin ich dann halt zur Onkologin gegangen und die hat dann mit dem Chirurgen telefoniert und der hat dann sofort eigentlich gesagt, dass er das nicht glaubt, dass es das was Gutartiges ist. Und dann ging das auch alles wirklich sehr, sehr schnell. Also es war mittlerweile 3 Monate alles vergangen. Also im Juni ging alles ganz schnell bis zur Biopsie und danach war das ein einziger Kampf, irgendwie überhaupt ernst genommen zu werden und dass es einem glaubt, also jemand glaubt, dass es halt, dass man dieses Bauchgefühl einfach hat irgendwie. Also ich glaube, ich vertraue seitdem meinem Körper ganz, ganz dolle, wenn der irgendwie was äußert oder irgendwie ein komisches Gefühl hat oder sowas. Ich bin so dankbar irgendwie, dass der irgendwie reagiert hatte auch. Ja.
Ich meine, du bist halt auch standhaft geblieben, ne?
Ja.
Also wer weiß, wie viele dann sagen, ach nee, die Ärzte haben gesagt, das ist nichts. Okay, dann ist es nichts. Da musst du dir ja schon wirklich sehr, sehr sicher gewesen sein, dass das nicht ganz richtig sein kann. Also das finde ich sehr beeindruckend, gerade dafür, dass du ja auch noch sehr jung bist.
Dankeschön.
Wie ging das dann weiter? Deine Onkologin hat dich dann ernst genommen, vor allem wahrscheinlich auch, nachdem sie mit dem Chirurgen telefoniert hat.
Ja, ehrlich gesagt, meine Onkologin, die hatte auch immer schon so Sachen geäußert, wo ich dachte, das klingt nicht so, als wenn sie 100% mit der Meinung mitgehen würde der anderen Krankenhäuser. Aber sie meinte halt, wie gesagt, da muss man halt darauf vertrauen, dass wenn die Biopsie, diese Biopsie ist halt wirklich, das war mein Endgegner, weil alle sich auf diese Biopsie verlassen haben und ich ja weiß, dass die mich angerufen haben, gesagt haben, das reicht nicht aus und plötzlich steht dann auch in diesem Biopsiebericht, stand auch drinne, dass die Biopsie, dass dieses Gewebe nur spärlich irgendwie war und auch nicht ausreichend eigentlich. Und eine Woche später kam dann nochmal ein neuer Brief, war doch ausreichend und passt alles. Und ja, und das war wirklich mein Endgegner, dagegen anzukommen und dass einem dann eben die Ärzte mal glauben, dass diese Biopsie, glaube ich, nicht richtig war oder nicht vielleicht genug entnommen wurde. Ja, genau, auf jeden Fall der Chirurg. Dann, und der hat es, wie gesagt, ernst genommen. Da hatte ich auch, glaube ich, ein paar Tage später dann einen Termin bei ihm. Der hat mir es auch alles nochmal erklärt und meinte halt auch eben nochmal, ich muss das auf jeden Fall davor embolisieren lassen, weil er meinte, wenn es doch das Gutartige sein sollte, wie gesagt, dann kann es halt platzen und dann kommt man da mit Blutkonserven auch nicht hinterher während der OP. Deswegen muss es embolisiert werden. Und dann hatte ich dann auch ein paar Tage später, ich weiß noch, es war an meinem Geburtstag, als ich die OP-Termine besprochen habe, und im September, also dann ein paar Wochen später, also 3 Wochen später, dann ging's los. Nee, 2 Wochen später ging's dann los mit der Embolisation. Das ging eigentlich auch ganz schnell. Es war auch schmerzlos. Ich konnte auch dabei zusehen, wie die mit so einer ganz langen Nadel irgendwie dann so reingegangen sind und dann halt eben so die Partikel da reingespritzt haben, damit halt diese Blutgefäße abgekapselt sind. Und eine Woche später war dann die große OP.
In der Uniklinik oder hast du in ein anderes Krankenhaus gesucht?
Nee.
In dem kleinen Krankenhaus?
Das war das kleine Krankenhaus, ja. Und ich musste da auch ganz viel, also nicht unterschreiben, aber es wurde mir sehr, sehr oft gesagt, auch, dass ich, ob ich mir sicher bin, dass ich das dort machen möchte, weil es halt eben kein Sarkomzentrum ist und dass es halt eben sein kann, dass sie anders handeln würden als vielleicht ein Sarkomzentrum. Ja, und es hat mich halt schon nochmal in den Momenten ganz oft verunsichert, ob ich es wirklich machen soll oder nicht. Und aber ich dachte mir so, nee, ich habe mich von Anfang an eigentlich hier sicher gefühlt, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, die waren alle super nett, die haben mir Sachen mal erklärt, die haben mich ernst genommen, ich mache das hier. Ja.
Ja, das ist auch, finde ich, total wichtig, dass es da auch, dass man sich halt auch in guten Händen fühlt, ne? Als wenn du da hingehst und die, weiß ich auch nicht, sich vielleicht fachlich gut auskennen, aber dich null aufklären und, und du ein total schlechtes Gefühl hast.
Ja, total. Also ich glaube, also ich hatte natürlich auch die, auch in der Uniklinik den Chirurgen gegoogelt, der das hätte dann machen wollen mit mir. Und der war schon, also der war, der Lebenslauf war krass und auch, was der alles gemacht hatte, das war wirklich beeindruckend, was der alles konnte und welche Spezialisierungen der hatte. Und ich glaube, also so wie du es auch gesagt hast, vom Fach her oder von seiner Operation, das wäre bestimmt wirklich eine Wahnsinnsoperation gewesen und minimalinvasiv und alles Mögliche wäre vielleicht auch gut gegangen, aber wenn ich danach nicht weiß, ob diese Betreuung passt und ob das alles stimmt, was die mir erzählen und ob die mich überhaupt aufklären und das auch ernst nehmen, dass das ist, vielleicht hätten die, die müssen das bestimmt schon in die Pathologie schicken, aber ich war mir auch nicht mal sicher, ob die das wirklich in die Pathologie schicken würden, ob die das einfach abtun, als das ist was Gutartiges gewesen. Und ich wollte ja endlich mal wissen, was es ist.
Ja, klar.
Ob das stimmte, was das kleinere Krankenhaus gesagt hat, oder ob das stimmt, was 3 andere Ärzte gesagt haben, dass es halt nur was Gutartiges ist.
Boah. Ja. Du wurdest dann also operiert. Haben die dann einen Bauchschnitt gemacht? Also wenn du hast es eben gerade so betont, dass das da in der Uniklinik minimalinvasiv gewesen wäre. Ist das in dem kleinen Krankenhaus auch so gewesen?
Nee, leider nicht. Also es war eine komplett offene Tumorresektion. Und damit kämpfe ich auch gerade noch ein bisschen. Also ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass ich absolut die richtige Entscheidung getroffen habe, mich für dieses Krankenhaus zu entscheiden, weil alles wirklich toll war da dran. Also auch die Nachbehandlung, die Schwestern, die Pfleger, alles wirklich war toll. Aber eine 25 cm große Narbe komplett über dem Bauch zu haben, ist schon dolle.
Ja. Ja, das. Ja. Das kenne ich von Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind, dass die dann, dass es da wird ja auch eine Bauchöffnung gemacht, um nachzuschauen, ob noch irgendwo Metastasen sind. Oh. Und dass das so eine große Narbe ist vom Brustbein bis zum Schambein.
Boah.
Das ist schon echt enorm, ne?
Ja.
Der Tumor konnte dann entfernt werden. Du hast ja vorhin gesagt, der war auch schon so an der Niere und an der Leber.
An der Bauchspeicheldrüse.
An der Bauchspeicheldrüse so angewachsen. Wie war das?
Also es waren nochmal sehr, sehr viele Untersuchungen auch vor der Operation. Mhm. Wie gesagt, aber ich glaube, das war halt auch, also es haben, also ich wollte auch unbedingt Bilder haben und alles. Und dann waren ganz viele, also es war wirklich, es muss voll gewesen sein, der OP-Saal bei mir, mit Zuschauern auch. Und deswegen hatte ich auch, wie gesagt, ganz viele Untersuchungen davor nochmal, weil es bestimmt was Besonderes für das Krankenhaus war. Und dann sollte ich mich halt auch, also sollte ich mich halt auch damit auseinandersetzen, dass es halt sein kann, dass wenn der Tumor halt schon so doll an die Niere dran gewachsen ist, dass die Niere halt mit rauskommen kann. Und im schlimmsten Fall hat auch die Bauchspeicheldrüse und die Milz, weil der halt richtig doof dazwischen gewachsen ist. Und dann habe ich halt wirklich, also die Niere, ich weiß ja, man kann ja mit einer Niere leben, aber natürlich, ich meine, wenn man so viele Organe wie möglich drinnen behalten kann, wäre das schön gewesen. Und ich habe halt wirklich eigentlich, also mit der Niere habe ich fast schon immer mit abgefunden, weil halt auch wirklich der Chirurg deutlich gemacht hat, dass er glaubt, dass es mit rauskommen muss. Aber natürlich retten wird, was zu retten ist. Und aber Bauchspeicheldrüse und Milz, ich habe natürlich unterschrieben, dass wenn es mit raus muss und der Tumor da auch dran gewachsen ist, es muss mit raus natürlich. Aber ich habe immer gehofft, dass ich, wenn ich aufwache, dass mir jemand sagt, dass es nicht so ist. Und ja, und deswegen musste ich mich da ganz viel mit auseinandersetzen, halt im schlimmsten Fall 4 Organe zu verlieren. Also halt die Niere, Nebenniere, Milz und Bauchspeicheldrüse. Mhm. Wegen einer Sache, mit der ich nie gerechnet hätte. Und genau, und dann, ja, habe ich auch, also der OP-Tag, der startete früh und alles, und dann war das auch alles gut. Es ging auch gut. Ich glaube, die OP ging, ich glaube, 4 Stunden, 4,5 Stunden ungefähr. Und genau, als ich aufgewacht bin, weiß ich, dass mein Freund auf jeden Fall neben mir saß. Und der Chirurg, der kam auch direkt danach eigentlich rein und hat gesagt, wir konnten die Bauchspeicheldrüse und Milz drinne behalten. Das ist gut gegangen. Aber die Niere musste mit raus, weil der Tumor schon extrem dran gewachsen war. Und nachdem auch die Pathologie dann sich zurückgemeldet hatte, dann der Tumor war komplett in die Niere schon reingewachsen. Also man hätte nichts retten können an dieser Niere. Und es kam auch schon dann, also der Bericht, in dem stand auch drinnen, dass die Niere schon, also ich glaube, dass sie nicht mal mehr funktioniert hat, ehrlich gesagt, weil die hatte schon ganz viele Niereninfarkte. Die war schon, die hatte nekrotisches Gewebe schon, also die war an Stellen schon tot einfach. Und das war auch nochmal echt krass, das zu lesen. Ja.
Ich bin immer noch total fassungslos, dass du nichts gemerkt hast vorher. Mhm. Also wirklich. Okay, die Niere wurde entfernt und der Tumor wurde dann untersucht und es war tatsächlich ein Liposarkom.
Ja, genau. Also ich musste sehr lange darauf warten, dass die Pathologie sich zurückgemeldet hatte. Ich war letztendlich 10 Tage im Krankenhaus und ich glaube auch erst so am 7. Tag. Also ich habe wirklich jeden Tag gefragt, immer wenn Visite war und die Ärzte reinkamen und die Schwestern und Pfleger alle mit reinkamen, habe ich immer wieder gefragt, und gibt's schon was Neues? Gibt's schon was Neues? Ist jetzt das Ergebnis da? Weil bis dahin ja wirklich noch nicht sicher war, ob es wirklich Krebs ist. Und dann am 7. Tag, ich glaube, es war der 7. wirklich, war halt früh wieder Visite. Und da hat die eine Ärztin mich aber lächelnd angeschaut und meinte, ja, das Ergebnis ist jetzt da, aber das möchte der Chirurg nachher selber mit mir besprechen. Und das war so ein Gefühlschaos, weil sie hat ja gelächelt. Deswegen dachte ich so, okay, dann ist es ja bestimmt was Gutes. Sie hat ja gelächelt. Aber andererseits, wenn der Chirurg das direkt mit mir selbst besprechen will, dann dachte ich, okay, vielleicht ist es nur eine Förmlichkeit. Also dieser Tag, der ging überhaupt nicht zu Ende, weil der Termin mit dem Chirurgen war erst 16 Uhr. Und früh um, ich glaube um 8, 8:30, wurde mir gesagt, das Ergebnis ist da. Und das war wirklich, das war der schlimmste, also der Tag, der wirklich, der verging einfach überhaupt nicht, gar nicht. Und dann weiß ich noch, dass eine Freundin mit ihrem Freund, die waren dann auch da und die kamen noch vorbei. Und dann haben wir halt zusammen vor diesem Zimmer gewartet, bis der Chirurg mich halt dann reingebeten hatte. Und der hat's vielleicht für mich auch wirklich gut kurz und schmerzlos gemacht. Der hat gesagt, Frau Zümpe, das Ergebnis ist da. Es ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Sie haben Krebs. Und ich war schock. Also ich war irgendwie, ich konnte es gar nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt, weil ich, also irgendwie hat man sich darauf eingestellt, dass diese Diagnose kommt. Aber irgendwie hat man bis zum letzten Schluss, bis zum letzten Punkt noch gehofft, dass es einfach gesagt wird, es war doch nichts. Sie hatten alle recht, es war dieses gutartige Angiomyolipom. Mhm. Und ich habe davor auch noch mit meiner Mama telefoniert, die auch noch meinte, ach, mach dir nicht so einen Kopf, das wird schon was Gutartiges sein. Woher soll denn Krebs jetzt kommen? Und das irgendwie auch mir versucht hat, das positiv, mit mir positiv zu reden. Aber als dann die Diagnose kam, war sie natürlich, oder war generell meine ganze, also meine Mama und mein Papa natürlich sehr fertig.
Ja, klar. Hast du denn, als du das erfahren hast, doch sowas gedacht wie, ah, ich hatte recht, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht?
Ja, schon. Also ich weiß auch nicht, also so, man ist ja diese 3 Monate über, hatte ich irgendwie so, also ich war wie gefühlstaub. Ich konnte gar nicht, also ich habe wirklich nur komplett rational die ganze Zeit gedacht. Ich war null emotional. Ich habe vielleicht einmal überhaupt geweint darüber, weil ich so in diesem Kampfmodus war, allen beweisen zu müssen, dass dieses Bauchgefühl wahrscheinlich stimmt. Und dann halt immer von Arzttermin, dann noch die mündliche Prüfung dann irgendwie dazwischen.
Hast du die bestanden?
Ja, ich habe die bestanden.
Gott sei Dank.
Also da auch großes Danke an meinen Freund, der mit mir heulend auf dem Zimmerboden saß, kurz vor der Prüfung. Ich hatte die 14 Uhr und um mich drumherum einen Berg von Prüfungsaufgaben und Sachen, die ich noch lernen müsste. Ich habe komplett auf Lücke gelernt und ich hatte wahnsinniges Glück beim Ziehen der Prüfungssachen dann und habe das Ding mit 1 wie auch immer gemacht.
Wow.
Also,
oh Gott. Du bist ja unglaublich.
Ich frage mich auch bis heute, wie ich das geschafft habe, aber ja. Ja.
Ja, man muss auch mal Glück haben.
Ist wirklich so. Mhm. Also das Schicksal meint es gut in dem Moment mit mir, aber.
Ja.
Ja.
Wie ging das weiter? Der Arzt hat dir also gesagt, alles klar, es ist das, was du vermutet hast. War denn deine Behandlung abgeschlossen mit der Operation oder folgte da noch weitere Therapie?
Ja, es folgte noch weitere Therapie. Also der Chirurg, der war, also wirklich, ich muss dieses Krankenhaus wirklich loben, weil alles war ganz, ganz toll. Also die Schwestern waren immer nett, die haben sich total um mich umsorgt. Also es wurde ja auch täglich dann das Pflaster gewechselt und die Schmerzpumpe. Und egal, wenn ich geklingelt hatte, die kamen sofort und die haben mich total ernst genommen. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Das Essen war übelst toll. Und genau, und auch alle möglichen Nachuntersuchungen. Also ich habe gefühlt einen kompletten Check-up bekommen meines Körpers, weil dann auch im Nachhinein nochmal auch rauskam, ich hatte Wasser an den Lungen. Und dann wurde das irgendwie noch zum Problem, weil dann irgendwie sollte das punktiert werden. Also es war irgendwie alles irgendwie nicht so cool, aber dieses Krankenhaus war so toll, dass die es direkt irgendwie dann direkt behandelt haben. Und bei jedem kleinsten Zwicken irgendwie, was ich danach hatte, wurde ich direkt irgendwie wieder zu einem anderen Arzt geschickt, der da auch nochmal drüber gucken sollte oder irgendwie 3-mal zum gleichen, weil die dachten, jetzt ist eine Beinvenenthrombose. Nee, jetzt ist eine Beinvenenthrombose, aber war es zum Glück nie, aber ja, ich wurde wirklich komplett ernst genommen. Das muss ich nochmal sagen, ja.
Ja, das sollte selbstverständlich sein eigentlich, ne?
Ja, eigentlich schon, aber ja. Leider ist das ja nicht selbstverständlich irgendwie heutzutage. Mhm. Naja, genau, auf jeden Fall hatte dann der Chirurg eben, nachdem er das mir gesagt hatte, gemeint, er würde das halt noch bestrahlen wollen, weil ich auch nur mit einer R1-Resektion resiziert werden konnte. Das heißt, dass an den Schnitträndern, wo die das rausgeschnitten haben, sind halt noch Tumorzellen und man kann halt nicht wissen, ob jetzt halt auch noch darüber hinaus noch Krebszellen in meinem Körper sind oder halt wirklich das mit dieser Schnittstelle sich erledigt hat. Und es war halt ganz, ganz knapp vor der Bauchspeicheldrüse und mehr konnte halt nicht geschnitten werden, weil halt, wie gesagt, ansonsten die Bauchspeicheldrüse oder Milz mit rausgemusst hätten und das wollte er halt auch nicht. Und genau, und deswegen hieß es dann, ich soll bestrahlt werden. Und das geht halt nur wieder in der Uniklinik, in dem Sarkomzentrum. Und ich war so, oh nee, nein, bitte schickt mich da nicht zurück. Und dann hatte ich da auch, ich glaube, auch 2 Wochen später den Termin. Dann bin ich auch dorthin gegangen. Und es war, ich dachte, okay, es ist eine andere Abteilung. Es ist ja diese Strahlentherapie. Vielleicht sind die einfach irgendwie anders. Vielleicht ist es das irgendwie jetzt nett und es passt alles. Und deswegen bin ich da unvoreingenommen hingegangen. Und es war ganz schlimm. Also der Strahlenarzt, wenn man das so sagen kann, der hat mich auch überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Der hat ständig irgendwelche Späße gemacht und der wusste nicht mal, dass meine Niere mit draußen ist. Der hat dann noch so gesagt, ach, da haben wir ja wenigstens ein bisschen weniger, was wir bestrahlen müssen. Und ich saß da komplett verheult, weil der davor schon die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen erzählt hatte und eigentlich nur negative Sachen, also was alles bei mir kaputt gehen kann, weil dieser Bereich, den man bestrahlen hätte müssen, auch so groß gewesen wäre, dass der komplett durch meinen Körper durchgeschossen wäre. Das heißt, er hätte Magen-Darm kaputt gemacht, die Eierstöcke, ich weiß nicht, was noch alles. Also es wäre halt mehr Negatives gewesen als Positives. Und ich hatte ihm dann auch die eine Frage gestellt, oder halt mehrere Fragen generell, aber diese Frage gestellt, ob er es überhaupt, wenn so viel Negatives passieren kann, ob er das überhaupt für sinnvoll erhält, dass man jetzt bestrahlt oder einfach hofft, dass es halt nicht wiederkommt. Weil letztendlich, es gibt's halt bei dem Liposarkom, also zumindest bei mir, also eine Chemo würde eh nichts bringen, meinten die, weil eine Chemo, also die schlägt nicht an bei dem Liposarkom. Und Bestrahlung könnte man halt auch nur probieren. Oder das wäre halt sicherheitshalber für die Bauchspeicheldrüse gewesen. Und genau, deswegen, und wenn es halt nachwächst, kann man es halt auch nur operieren wieder. Und das immer wieder so. Deswegen war ich halt, nutzt das überhaupt, was jetzt zu bestrahlen? Und seine Antwort darauf war, dass er Strahlenarzt ist und deswegen empfiehlt er mir das natürlich. Ja.
Oh, das tut mir total leid. Wo bist du denn da hingeraten? Also das ist ja wirklich furchtbar.
Ja, ja. Aber da habe ich mir dann auch nochmal eine Zweitmeinung geholt, wo ich jetzt auch die ganzen Nachsorgeuntersuchungen habe. Und das war halt eins, also eine Klinik auch der Zweitmeinungen, die damals das halt auch gesagt haben, dass es nichts ist. Und dachte halt, okay, aber die sind halt wirklich, also wirklich eigentlich gut. Und vielleicht bin ich da einfach nur in eine blöde Abteilung geraten. Und das, ich war auch gar nicht in dieser Sarkomsprechstunde in der Klinik, sondern halt eben damals in der Urologie, weil die ja halt dachten, dass es halt irgendwie ein halt Angiomyolipom an der Niere dran ist. Also es geht halt irgendwie immer von der Niere aus oder so. Deswegen. Und dann habe ich denen nochmal eine Chance gegeben und ich war auch dort und die waren toll dann auch. Also die haben sich auch entschuldigt bei mir und meinten, dass denen das wirklich leid tut, dass die es nicht gesehen haben, dass denen es unglaublich unangenehm auch ist und wie das auch alles gelaufen ist. Und das fand ich irgendwie schön, dass die sich entschuldigt haben, dass sie es ernst genommen haben. Und seitdem funktioniert das auch alles wirklich komplett reibungslos. Und die hat gesagt, es wäre fahrlässig gewesen, wenn man mich bestrahlt hätte. Weil der hatte auch gesagt, 5-mal die Woche für 6 Wochen lang Bestrahlung.
Ach. Ja. Das heißt, du hast dich gegen eine Bestrahlung entschieden dann?
Genau, richtig. Also sie meinte auch, das ist auch nicht vorgesehen bei dem Liposarkom in dem Bereich des retroperitonealen Bereichs. Und dass man da halt wirklich einfach jetzt alle 3 Monate schaut, ob was nachgewachsen ist, also engmaschige Kontrollen. Und deswegen keine Bestrahlung und auch keine Chemo erfolgt, ja.
Wenn du sagst, du wirst jetzt immer alle 3 Monate kontrolliert, dein Liposarkom ist ja sehr langsam wachsend gewesen, oder? Was passiert denn dann, wenn jetzt da wieder was wächst? Das wird dann einfach operativ entfernt und im Zweifel kommt die Bauchspeicheldrüse dann doch mit raus? Oder kann das auch an jeder x-beliebigen Stelle wieder wachsen?
Also wenn das jetzt nachwächst, dann denke ich mal, wächst es halt da, wo die Tumorzellen halt vielleicht dann noch sind, nach.
An der Bauchspeicheldrüse, wirklich, oder?
Ja, genau. Das ist auch meine größte Angst eigentlich. Aber die wird halt immer weniger, je mehr Nachsorgeuntersuchungen ich habe und bei denen halt nichts rauskommt. Genau, aber an sich würde es, denke ich, dort wachsen. Und Metastasen, die gibt's an sich gerade aktuell auch nicht. Und ich glaube, dieser Tumor, der streut auch nicht so schnell. Also da habe ich irgendwie auch noch Glück gehabt, dass es halt nicht so schnell streut. Und wenn, dann würde es zuerst in die Lunge oder in die Leber streuen. Und deswegen wird immer mit dem CT jetzt die Lunge angeschaut. Und die Leber würde man ja auch sehen, wenn da auf dem MRT irgendwas zu sehen ist.
Ja, okay, also halten wir fest, du hast eine unfassbar seltene Krebserkrankung, die du in einem extra zertifizierten Klinikum, die dort nicht erkannt wurde. Es wurde in einem kleinen Klinikum erkannt, dort wurdest du auch operiert, du wurdest zur weiteren Behandlung wieder in das große Klinikum geschickt, die darauf spezialisiert sind. Die haben dich menschlich nicht gut behandelt, dich falsch beraten. Und du bist jetzt wiederum in Behandlung in einem Krankenhaus, was wiederum nicht spezialisiert ist.
Doch, das ist jetzt spezialisiert. Aber das hat auch, das haben die mir nämlich auch erklärt. Es gibt, bei diesem Sarkomzentrum ist es irgendwie so, es gibt Sarkomzentrum, die können sich irgendwie so nennen, aber die haben keine Zertifizierung. Und es gibt halt Sarkomzentrum, die nennen sich so und die haben eine Zertifizierung. Und das, was ich jetzt habe, also wo ich jetzt die Nachsorgeuntersuchungen machen lasse, das ist ein zertifiziertes Sarkomzentrum. Und ich glaube, das ist vielleicht wichtig, dass man auf sowas achtet. Ich weiß es nicht, weil die andere Klinik, in der ich halt eben, also dieses spezialisierte Sarkomzentrum, in der ich ja war, die waren nicht zertifiziert.
Ah, okay. Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich hatte nämlich auch schon häufiger gehört, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass es ein zertifiziertes Klinikum ist, also spezialisiert, weil das hätte mich jetzt tatsächlich schockiert, wenn das jetzt in deinem Fall genau die falsche Wahl gewesen wäre. Und ist dann aber das Klinikum, wo du jetzt in Behandlung bist, zur Nachsorge und so weiter, ist das bei dir auch in der Stadt oder musst du dazu ein bisschen weiterfahren?
Da muss ich ein bisschen fahren, aber nur 2 Stunden, das geht.
Okay.
Ja,
aber, ja, aber da sieht man mal wieder, ne, wie wichtig das ist, dass du dich auch in sicheren Händen fühlst. Also da nimmt man diesen Weg dann auf sich und nimmt nicht das nahegelegene Krankenhaus, weil ja das einfach da die Kommunikation nicht so richtig stimmt.
Ja, total. Also ich wäre auch nach Essen gefahren, die sind zum Beispiel auch irgendwie zertifiziert. Die haben, also sind glaube ich auch das beste Sarkomzentrum, ich weiß nicht. Ich habe nur ganz viel Google, alles nur Google-Wissen jetzt hier, aber... die sollen wohl auch sein. Und ich habe mir auch gedacht, also wenn die das jetzt in der Klinik, wo ich jetzt, oder in dem Sarkomzentrum, wo ich jetzt bin, auch wieder irgendwie mir nicht, also halt auch doof gelaufen wäre, dann wäre ich auch nach Essen gefahren. Also dafür, dass man weiß, dass man gut behandelt wird oder gesund werden kann, glaube ich, würde jeder jeden Weg auf sich nehmen.
Ja, ja, das denke ich auch. Geht es dir denn jetzt wieder gut? Hast du dich von der großen Operation erholt? Und ja, ist die Wunde gut verheilt?
Ja, also eigentlich kann ich wirklich sagen, ich habe keine Schmerzen mehr, es ist alles gut, ich bin wieder tipptopp irgendwie drauf. Also ja, war jetzt auch die letzten Wochen auf Reha, das tat auch nochmal sehr gut. Und ich kann wirklich jetzt eigentlich von keinen Beschwerden irgendwie mehr reden. Es ist wirklich gut. Also die Narbe ist natürlich noch sehr sichtbar, ist jetzt auch gerade mal 7 Monate, naja, knapp 7 Monate her. Aber ja, ich war nur nochmal in der Zwischenzeit im Oktober, also genau 1 Monat nach der Operation, kam ich nochmal ins Krankenhaus, weil ich ganz schlimme Bauchschmerzen hatte. Also wirklich, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nichts mehr machen. Ich habe nur noch geweint, weil ich solche Schmerzen hatte. Und da hat mich auch ein Freund von mir in das Krankenhaus wieder gefahren, also in das kleinere Krankenhaus. Und die dachten halt, dass es die Durchbruchschmerzen sind. Also das heißt, dass die Tumorzellen doch vorhanden waren und dass die gerade durchbrechen durch die Bauchspeicheldrüse. Und genau, aber das war es zum Glück nicht. Aber da war ich auch nochmal 10 Tage und habe dann auch die... also Fentanyl und alles Mögliche bekommen, weil diese Schmerzen wirklich so dolle waren. Und jetzt im Nachhinein habe ich von vielen Ärzten, also keiner kann es jetzt richtig erklären, woher diese Schmerzen kamen, aber die denken am ehesten, es wurden ja bei der Operation alle Organe rausgeholt, damit man von vorne nach hinten an den Tumor rankommen kann und dass vielleicht irgendwie die Organe dann ein bisschen rumgemurkst haben und da irgendwie ihren Weg wieder finden mussten, irgendwie in die richtige Position und dass das halt so solche Schmerzen verursacht hatte. Ja.
Ist ja auch krass eigentlich, oder? Was der Körper so aushalten kann. Ach, dann nehmen wir das mal raus, gucken uns das von allen Seiten an und dann packen wir es ja wieder rein. Also Wahnsinn.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass du jetzt doch mit deinem Körper noch mehr verbunden bist als vor der Diagnose?
Ja, total. Also ich bin, also wenn man das so sagen kann, ich habe ein ganz anderes Körperbild irgendwie generell oder so Gefühl, weil ich denke mir, ich bin so stolz auf meinen Körper, was der geleistet hat, überhaupt, dass er so quasi Alarmzeichen gesendet hat. Weil ich bin auch überhaupt kein Fiebermensch. Ich habe normalerweise nie Fieber. Und da hatte ich irgendwie ja 39 Grad Fieber oder fast über 39 Grad. Und dass er halt irgendwie so Signale gesendet hat, dass er das überhaupt alles ausgehalten hat. Auch meine Psyche, dass die in diesen Kampfmodus geschaltet hat eigentlich, dass man diese 3 Monate an nur Stress überlebt hat, dass ich diese Prüfung geschafft habe. Also es war ja wirklich, es ist so viel, was mein Körper geleistet hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich in diesem Körper lebe, dass ich überhaupt noch lebe, dass ich mit diesem Körper leben darf. Also ich bin wirklich so stolz. Also ich bin, könnte mir keinen besseren Körper irgendwie vorstellen, gerade als meinen eigenen. Und irgendwie arbeitet man jetzt zusammen davor. Keine Ahnung. Also ich glaube, jeder hat ja so diese paar Unsicherheiten mit sich selbst, sodass man irgendwie mal das nicht so toll an sich findet oder das jetzt irgendwie, ach, jetzt tut das schon wieder weh und ach Mensch, der, das macht mich alles fertig und so. Aber ich denke mir jetzt so, der darf sich alles erlauben, was er möchte. Ich bin so unfassbar dankbar für alles. So.
Ja, ich glaube, gerade wenn man jung ist, dann nimmt man vieles als selbstverständlich wahr, ne? Also, dass der Körper gesund ist, dass es dir gut geht, dass der Körper das und das aushält. Und ich glaube, das verändert sich. Dieses Bewusstsein für den eigenen Körper, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man auch so ein Stück weit die Unbeschwertheit verliert, oder? Also die Unbeschwertheit im Sinne von, ich nehme alles selbstverständlich.
Ja. Das auf jeden Fall. Also davor habe ich mir auch nie wirklich Gedanken gemacht, dass jetzt irgendwas schieflaufen könnte oder dass, wenn man mal jetzt irgendwie nur 3 Stunden schläft, dass das jetzt irgendwie schlimm ist oder keine Ahnung, das wird ja schon alles schaffen irgendwie. Aber jetzt ist es auf jeden Fall, man achtet viel mehr, man versucht dem auch irgendwie zu helfen, dass er halt weiter gesund bleibt und so. Also es ist halt wirklich nicht mehr dieses Selbstverständliche, dass man gesund ist oder dass man das irgendwie alles so hinnehmen kann oder dass man leben kann wie, weiß ich nicht, mit nur Fast Food oder dass man raucht oder keine Ahnung, also so ungesund leben einfach auch gar nicht. Ja. Dass man irgendwie versucht, für den, also mit dem Körper jetzt einfach zu arbeiten und nicht ja, gegen ihn.
Hast du denn jetzt irgendwelche, ja, ich weiß nicht, Einschränkungen, weil du jetzt nur noch eine Niere hast? Gibt es da irgendwas, musst du auf Dinge achten, also anders als vorher?
Also an sich nicht. Also ich habe auch viele Gespräche gehabt mit Urologen oder irgendwie Nephrologen jetzt dann auch, weil ich halt solche Angst um meine eine Niere habe und dass die halt irgendwie auch noch was hat oder. Also ich mache mir da wirklich große Sorgen und ich will die jetzt so in Watte packen am liebsten. Aber eigentlich hat man da wirklich keine Einschränkungen. Also ich habe auch gehört, dass es Menschen gibt, die generell nur mit einer Niere geboren werden. Und die Niere vergrößert sich dann einfach, wenn man jetzt zum Beispiel die jetzt operativ entfernen musste. Die vergrößert sich einfach ein bisschen und kann das, was beide Nieren gestemmt haben, auch alleine stemmen. Genau, man muss halt einfach dann nur darauf achten, dass man vielleicht viel trinkt auf jeden Fall. Weil das fand ich irgendwie auch nochmal ganz gut. Das war auch auf der Reha. Da war ich bei einem Urologen und der hat mir so erklärt, dass die Niere ja an sich ein Klärwerk ist. Und wenn man halt wenig trinkt, dann ist es halt, als wenn die Schlamm irgendwie filtern müsste oder klären müsste. Aber wenn man halt da irgendwie viel Wasser zufügt, dann ist es halt nur noch so ein kleiner Bach, den sie filtern muss. Und es ist halt viel einfacher auch für die Niere, dann sowas zu machen, als den Schlamm zu klären irgendwie. Mhm. Und einfach, ich glaube, das Wichtigste wirklich trinken, dass man sich bewegt, dass man irgendwie ja, gesunde Lebensmittel zu sich nimmt, viel Gemüse, Obst, unverarbeitete Lebensmittel, ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man das beachtet, dann hat man nicht viele Einschränkungen.
Hast du denn auch wie viele andere die Erfahrung gemacht, dass sich deine Psyche später einholt? Also es ist ja so, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, man ist irgendwie im Kampfmodus und du bist ja die ganze Zeit im Dauerstress und der Körper versucht zu überleben. Aber viele Frauen erzählen mir, dass die Psyche dann doch ja auch noch hinterherkommt. Also dass viele dann auch noch wie in so ein Loch fallen, weil das natürlich auch alles noch aufgearbeitet werden muss.
Ja, also es war bei mir ähnlich. Also ich habe in diesen 3-4 Monaten dann auch und nach der OP noch, eigentlich war ich die ganze Zeit so in diesem Modus halt drin und dachte schon auch da in der Zeit so, ah, krass, ich stecke das eigentlich total gut weg. Hätte ich gar nicht gedacht. Und an sich, ich glaube, mit dieser Krebserkrankung, an sich komme ich auch gut klar, irgendwie, denke ich. Aber die Reha hat es nochmal eröffnet, dass es, glaube ich, doch nicht so ist, weil ich konnte das Thema, also ich konnte das Kind auch nicht beim Namen nennen. Also ich wollte nicht sagen, dass ich Krebs habe, sondern halt immer nur so, ja, die Diagnose oder die Erkrankung. Oder ich habe ganz viele andere Worte dafür gefunden, um nicht Krebs sagen zu müssen. Und nachdem das dann angestoßen wurde, dass es vielleicht doch so sein könnte, dass ich es doch irgendwie nicht ganz so gut verkraftet habe, da fing das dann alles wirklich an und dass ich das auch so beschrieben habe, dass man irgendwie wie an so einem Loch eben ist und man kratzt so richtig, um nicht daran, also da reinzufallen und kratzt so richtig die ganze Zeit am Abgrund eben und kämpft und macht alles und ja, und ich, also es ist wirklich sehr, sehr hart. Ich glaube, es ist halt hauptsächlich auch wirklich diese Unversehrtheit, die dann halt verloren gegangen ist und das macht einen halt wirklich fertig irgendwie, weil man weiß, man hat doch eigentlich davor alles richtig gemacht. Ich habe nie geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe Sport gemacht, ich weiß nicht, was man sonst irgendwie was noch so sein könnte. Und das habe ich halt alles nicht gemacht und ich verstehe halt auch generell manchmal nicht, woher das kommt, aber ja, das macht einen schon fertig.
Das heißt, diese Schuldfrage, die stellst du dir auch?
Ein bisschen schon. Also natürlich fragt man sich irgendwie, woher es kommt, was ich vielleicht hätte besser machen können oder irgendwas, aber ich glaube, bei Sarkom, da ist ja noch nicht mal die Ursache auch wirklich erforscht, woher es überhaupt kommen könnte. Also vielleicht ist es auch einfach nur ein Gendefekt von mir gewesen oder der Körper hat dann doch gesagt, ah, jetzt hier irgendwie, der konnte diese kaputten Zellen nicht irgendwie richtig entsorgen, ich weiß es nicht. Also ja, ich versuche davon wegzukommen.
Ja, absolut. Gerade weil das ja auch schon eine lange Zeit wahrscheinlich in deinem Körper war, ne? Also ich glaube, dass man sich diese Schuldfrage stellt, in Anführungszeichen. Also ich spreche ja nicht aus Erfahrung, sondern nur, was an mich herangetragen wird. Ich glaube, es ist normal, ein Stück weit normal. Aber du hast nicht Schuld daran, dass du an einem Liposarkom erkrankt bist. Also um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass das wirklich schwer ist. Also, und das gehört einfach zum Verarbeitungsprozess wahrscheinlich dazu. Hast du denn jetzt psychologische Unterstützung?
Ja, also ich habe auch in der Nachsorgeklinik, da gibt's auch so einen psycho-onkologischen Dienst, da bin ich halt monatlich eigentlich und der arbeitet dann ein bisschen mit mir auf und mit dem kann ich eigentlich alles besprechen, was mich halt so rund um das Thema beschäftigt. Und auch jetzt während der Reha hatte man halt Einzelgespräche und auch Gruppengespräche und auch generell die anderen Geschichten nochmal zu hören, wie den Leuten es damit geht. Das war schon, also ich glaube, das war wirklich so dieser entscheidende Punkt, den ich vielleicht auch gebraucht hätte, um das überhaupt anfangen können zu verarbeiten. Weil davor war ich wirklich die ganze Zeit, ich habe das verdrängt, ich habe nicht drüber geredet. Es war halt einfach vorbei für mich so. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dem nochmal außen, also
sich damit auseinandersetzt.
Auseinandersetzt und sich dem einfach stellt und ja, um das verarbeiten zu können für einen. Weil ich glaube, man muss das halt irgendwie, es ist halt jetzt irgendwie ein Teil von einem und das muss man irgendwie akzeptieren. Und es macht einen ja auch nur stärker und ermöglicht einem irgendwie auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel jetzt den Podcast, den hätte ich ohne dieses Geschichte niemals machen können.
Ja. Das heißt, du würdest auch sagen, dass dir das geholfen hat, dich mit anderen Frauen die oder anderen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, auszutauschen? Ich meine, du wirst ja sicherlich keine bei den wenigen Zahlen gefunden haben, die auch an einem Liposarkom erkrankt ist, oder?
Nee, das leider nicht. Also bisher noch nicht. Ich war auch in so Selbsthilfegruppen, das hatte ich mir dann auch angeschaut, aber da waren halt auch ganz, ganz, also auch so eine Sarkom-Selbsthilfegruppe, aber die hatten auch alle kein Liposarkom. Und das hat mich eher noch mehr verunsichert, weil ich hatte das, war vielleicht auch ein blöder Zeitpunkt vor der OP noch und vor allem überhaupt noch mir auch rausgesucht, dass es sowas sein könnte und mir das mal angeschaut. Und dann waren auch Leute dabei, denen, also die auch so ein Knochensarkom hatten. Das heißt, da mussten auch Beinstücke, also Unterschenkel oder sowas amputiert werden. Und das dann zu sehen, da war ich so, okay, nee, das, ich kann das nicht so. Deswegen, ich glaube so, das nicht. Aber durch die Reha waren auch verschiedene Leute einfach da mit verschiedenen Krebsarten. Und da auch zu sehen, wie jeder anders mit der Sache umgeht oder andere Bewältigungsstrategien hat, das hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen. Ja. Oder irgendwie auch so mal, dass es 4 Wochen lang normal ist, dass man Krebs hat und nicht irgendwie, weil jetzt im Freundeskreis ist man natürlich die Einzige oder auch im Familienkreis die Einzige, die das hat und kämpft da irgendwie so ein bisschen für sich alleine und klar sind alle für einen da und aber niemand kann so richtig verstehen, was es bedeutet, was man durchgemacht hat, irgendwie, wie es einem psychisch geht und das war schon schön, irgendwie die 4 Wochen da diesen Zuspruch zu bekommen und Leute zu haben, die wissen, wie es einem geht.
Ja, also ich persönlich finde das auch wichtig, dass man sich mit anderen Betroffenen austauscht und auch die, dass man diese Reha in Anspruch nimmt. Also viele berichten mir davon, dass es wirklich eine Zeit ist, die man zur Heilung hat und die man vor allem woanders hat, nicht zu Hause in seinem gewohnten Umfeld, ne? Ja. Falls du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, eine ähnliche Diagnose erhalten haben, also an einem Liposarkom leiden, dann ja, meldet euch sehr gerne. Vielleicht ist es auch hier ganz wichtig, dass man in den Austausch kommt, dass man vielleicht auch ja schaut, was dem einen gut getan hat, was dem anderen gut getan hat, was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Also scheut euch nicht. Ich schreibe die Kontaktdaten von Paulina in die Shownotes und meldet euch sehr gerne. Paulina, gibt es denn zum Ende unserer Folge vielleicht etwas, was du der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Vielleicht, dass man den Kopf nicht hängen lassen soll und auch, wenn es halt erstmal ein Schock ist und man denkt, jetzt geht die Welt unter und alles ist vorbei und auch ganz schlimme Gedanken vielleicht hat irgendwie, weil man sich ausmalt, was passieren könnte alles, soll man irgendwie versuchen, den Kopf oben zu behalten und irgendwie die kleinen Dinge zu schätzen und dann, keine Ahnung, freut man sich zum Beispiel irgendwie, dass Vögel ein Nest bauen vor dem Fenster oder dass irgendwie die Sterne gerade gut zu sehen sind. Also ich glaube, vielleicht, dass man so versucht, auf die kleinen Dinge im Leben zu achten und das irgendwie mehr zu schätzen und ja, und das einem viel, viel Freude geben kann und dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil es wird gut. Ein Sarkom ist kein
Todesurteil.
Keine Einbahnstraße.
Kein Einmal.
Kein Todesurteil. Oder Einbahnstraße? Ja, ich weiß nicht. Also man kommt da wieder raus. Es ist okay. Also, ja.
Ist es denn bei dir so, dass du jetzt anders auf das Leben blickst? Oder du hast das eben schon so schön gesagt, dass man ja auch an jedem Tag auch ja Dinge sehen kann, die ja die das Herz erfreuen. Ist es so, dass du da jetzt irgendwie anders drauf blickst als vorher?
Schon ein bisschen. Also ich glaube, ich war davor schon auch eine kleine Wunderblume, sage ich mal, irgendwie diese ganzen kleinen Dinge irgendwie so schön fand. Also wenn die Sonne gescheint hat, habe ich mich total gefreut. Oder wenn ich irgendwie eine Maus im Wald gesehen habe oder keine Ahnung. Also so diese ganzen kleinen Dinge, die waren davor schon. Aber ich glaube jetzt viel, also jetzt schätze ich das viel, viel mehr irgendwie, dass ich das überhaupt erleben darf. Weil mir auch nochmal, also das war glaube ich so der Satz, der auch nochmal so richtig viel bei mir verändert hat irgendwie. Das hat auch eine Schwester zu mir gesagt, dass es wirklich krass ist, was ich durchhabe natürlich, und dass es aber gut ist, dass es alles so gekommen ist, weil wäre das alles nicht passiert, hätte ich wahrscheinlich das 30. Lebensjahr nicht erreicht. Dann wäre ich nicht da in 3 Jahren, 2 Jahren jetzt, 2,5. Und das war echt so ein Satz, der hat alles nochmal irgendwie bei mir verändert irgendwie, weil das zu hören, das hat so richtig das real gemacht und ich dachte mir so, ja, da hast du recht. Ja, und deswegen auf jeden Fall diese kleinen Dinge irgendwie, oder dass man halt irgendwie mehr auch auf sich hört, mehr auf sich achtet. Ja, und dass man auch irgendwie gerne mal, also davor war ich halt auch so gerne, so dass ich zu allem Ja gesagt habe und natürlich kriegen wir den 7. Termin an einem Tag natürlich auch noch hin und mittlerweile bin ich da so, dass ich mir sage, nein, ich muss auf mich hören und ich nehme jetzt Zeit für was richtig Schönes, was mir gut tut und mach das dann und dann, keine Ahnung, freue ich mich eben darauf, was Leckeres zu kochen und dann einfach eine Runde spazieren zu gehen, mit meinen Freunden zusammen irgendwie was machen zu können, auf gute Konzerte zu gehen und dass man das irgendwie einfach viel mehr schätzen sollte, so was man überhaupt alles machen kann und was man darf oder die Möglichkeit dazu hat.
Ja, ganz wichtig. Ich finde das so erstaunlich, weil viele berichten mir im Podcast, dass sie erst mit der Erkrankung das gelernt haben, so ja achtsamer zu sein, also vor allem auch sich selbst gegenüber. Und ich glaube aber, dass man dafür nicht erst krank werden muss, um das zu erkennen, sondern ich glaube, du kannst jeden Tag für dich die Entscheidung treffen. Man muss nur den Fokus mehr darauf lenken.
Ja, das ist sehr schön gesagt, ja.
Liebe Paulina, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dass du deine Erfahrungen, ja, das, was du in der letzten Zeit erlebt hast, mit uns geteilt hast, weil ich finde, es ist auch ja immer mit Vertrauen auch verbunden, darüber zu sprechen, darüber offen zu sprechen. Das ist ja ein sehr persönliches Thema. Von daher ganz lieben Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön und sehr gerne. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.